Brand Trust Live.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu unserer dritten Sendung, die wir heute aufzeichnen, zwei Tage vor der Europawahl. Und wir wollen den Anlass nutzen, um über Politikmarken zu sprechen. Das ist vielleicht für viele erstmal überraschend, aber die Marken von politischen Parteien spielen höchstwahrscheinlich für die Wahlen, für unsere Meinungsbildung, für die Wahlausgänge eine große Rolle und größer, als wir alle vermuten. Und darüber will ich mich unterhalten mit meiner, wie immer an meiner Seite sitzenden Kollegin Charlina Schröter, die auch, nicht Erstwähler, aber doch eine sehr junge Generation, naja, darum geht es ja gerade, eine sehr junge Generation repräsentiert. Interessant ja auch, Stichwort Erstwähler, das Wahlalter wurde auf 16 Jahre abgesenkt. Das heißt, auch Kinder dürfen wählen, die dürfen keine Sexfilme im Kino schauen, aber sie dürfen
keine
wählen.
Keine Verträge unterzeichnen.
Genau, keine Verträge unterzeichnen, keinen Führerschein machen, aber sie dürfen wählen. Was ich persönlich klasse finde. Und naja, darüber wollen wir reden. Es geht aber jetzt weniger um die Wahl an sich, insbesondere für all die, die uns jetzt zu einem späteren Zeitpunkt zusehen, sondern es geht, wie gesagt, das ist der Anlass, um über politische Parteien zu reden. Und da versuchen wir jetzt mal ein bisschen Orientierung zu geben, aber wie immer bei Brand Trust natürlich auch Hilfen für die Markenführung. Charlina, gehst du wählen?
Ja, diesmal schon.
Gehst du wirklich wählen?
Ja.
Das finde ich super.
Ich muss aber gestehen, gar nicht, weil ich so wahnsinnig demokratiebewusst bin und auch wenn ich inhaltlich mich manchmal gar nicht mehr auskenne bei diesem Einheitsbrei, sage ich fast schon, gehe ich dieses Mal wählen, weil ein Freund von mir in unserem Wahlkreis antritt. Und den muss ich natürlich unterstützen.
Da brauche ich jetzt nicht fragen, wenn du wählst. Und ich frage auch nicht, zu welcher Partei dein Freund gehört. Ich kann mir es aber vorstellen. Ich weiß ja, wo du herkommst. Aber Stichwort Einheitsbrei, den du gerade erwähnt hast. Warum Einheitsbrei? Warum wirkt das auf dich wie Einheitsbrei? Erzähl mal.
Also ich habe mal zwei Thesen dazu. Das erste, ich habe mir mal den Spaß gemacht, wie wahrscheinlich jetzt viele in meinem Alter und auch jünger, in Vorbereitung auf so eine Wahl, sich Orientierung zu holen, was wähle ich denn eigentlich? Weil die Parteienbilder meiner Eltern, die ich so mitbekommen habe in meiner Kindheit, sind dann, glaube ich, doch schon ein bisschen überholt. Und ich glaube, die Positionen haben sich dann doch schon aufgeweicht. Und es lohnt sich ja auch.
Die sind auch in Altbayern recht einseitig gewesen.
Ne? Parteiprogramm sich mal auseinanderzusetzen. Gut, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann mir auch den berühmten Wahl-O-Mat mal runtergeladen. Und den Spaß gemacht, da meine Präferenzen einzutragen, zu gewichten. Das gab es ja früher nicht, gibt es jetzt neu. Und dann kam raus, dass ich bei drei Parteien fast einen exakt gleichen Score hatte. Und das ist für mich natürlich schon mal ein erstes ganz großes Indiz, Einheitsbrei. Jetzt habe ich schon so ein Tool, was mir Orientierung
welche
geben Wahl soll.
Willst du sagen, welche das war?
Es war CSU, beziehungsweise CDU, FDP und AfD.
Lässt eine eindeutige Tendenz erkennen. Also, ja. Und da warst du mehr oder weniger gleich.
Da war ich mehr oder weniger gleich.
Da bin ich die Antipode. Ich habe es auch gemacht. Ich war, wie immer, ich kann machen, was ich will. Ich bin immer FDP. Und Grüße an Christian Lindner. Und dann Linke.
Was? Ey. Ja.
Und,
was hast denn das
und ich glaube dann, den dritten haben wir jetzt vergessen. Ich, Grün. Oder AfD. Ich, ich weiß, ich bin schon immer ein bisschen eher linksliberal als auf deiner Seite, aber ich war auch schockiert, wie nah beieinander diese Extrempositionen bei mir waren.
Ja.
Die AfD kam später, aber irgendwas Linkes und was Rechtes, aber jetzt nicht AfD.
Also das finde ich spannend, diese Ergebnisse vom Wahl-O-Mat, der ja genau dann das nicht erreicht hat, weshalb ich ihn eigentlich genutzt habe oder nutzen wollte. In meinem Fall beeinflusst das jetzt nicht meine Wahlentscheidung.
Weshalb hast du
genutzt? Also in dem Fall jetzt wirklich nur, um mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich so mit meinen Präferenzen und wie, dann spare
also
ich mir
bestätigt?
Natürlich.
Du hast eine Überraschung erwartet, oder?
Ich hab mehr Eindeutigkeit erwartet, ja. Also ich dachte, ich bin viel mehr eindeutiger bei jetzt der FDP zum Beispiel. Oh Gott, jetzt haben wir uns richtig geoutet, das wollten wir eigentlich gar nicht.
Naja, du als Markenberater, da gehört jetzt auch nicht so viel dazu.
Ist auch nicht überraschend, du als Unternehmer.
Wobei, wir können die FDP nachher noch bashen, damit es sich so ein bisschen ausgleicht.
Wir,
gibt's
wir regen
viel zu
uns
bashen.
Noch ein bisschen über die FDP
ja.
auf. Gut, regen das
uns
machen
auf,
wir.
Ja. Das unsere Lieblingspartei.
Also das war die eine Beobachtung, Einheitsbrei, weshalb. Und die zweite war, ich habe mir natürlich mal den Spaß gemacht, jetzt mit offeneren Augen noch die Wahlplakate und die Botschaften, die da auf erster Wahrnehmungsebene platziert werden, mir mal anzuschauen. Und das Lustigste finde ich wirklich, dass wirklich das Gros dieser Botschaften einfach so, wie sagt man in Wien so schön, so Nonar-Aussagen sind. Also Aussagen, denen du eigentlich gar nicht widersprechen kannst. So, kein Krieg. Ja, super. Wer will den Krieg? Das oder auch so Preise runter, Löhne rauf. Ja, klar. Wer sagt denn Löhne runter, Preise rauf? Also ganz wenig Positionierung und ganz viel so allgemeingültige Aussagen, wo man sicherstellt, dass niemand sich davon angegriffen oder nicht angesprochen fühlt.
Steigen wir gleich mal tiefer ein. These von mir, kannst du ja gleich kommentieren. Der Tod jeder Marke ist übermäßig konsumierte und danach ausgerichtete Marktforschung. Die Marktforscher haben nichts anderes zu tun, als irgendwo rauszukriegen, wo sind die Positionen, die am meisten Wähler auf sich vereinigen. Und dann geht halt auch jeder auf diese Position. Und dann hast du ja genau diese Profillosigkeit. Also nochmal, dass kein Missverständnis ist. Ich bin sehr wohl der Meinung, man muss immer mal forschen und hören, wie gerade der Mindset ist und wie die Leute denken und sich damit beschäftigen. Aber sich sklavisch da unterordnen, ja, und genau das zu machen, was derjenige, den man da als Wähler gewinnen will, dann sagt, das ist natürlich der Tod. Das führt in die Austauschbarkeit. Und weil eben alle draufgehen, der menschliche Wille spielt da eben eine ganz große Rolle und der kann manchmal konträr zur Marktforschung stehen. Das hat man eben so oft, ne, dass man erfolgreich wurde trotz Marktforschung oder erfolgreich ist, weil man genau das Gegenteil gemacht hat von dem, was die Marktforschung gemacht hat. Da gibt es ja so ganz legendäre Beispiele, dass Produkte in den Markt gekommen sind, obwohl sie von 75% abgelehnt wurden und dann einen Riesenerfolg gefeiert haben. Und das lässt sich immer mit dieser Ursache erklären. Es gibt neben, dass man natürlich auf seinen Kunden oder auf seinen angestrebten Kunden hören soll, braucht es aber als Gegenstück auch immer den Willen, man kann auch sagen, den Genius, die Innovationskraft, das Selbstvertrauen, wie auch immer. Und dann muss man gucken, daraus den Sweet Spot zu finden.
Ja, und ich hab das Gefühl, es ist gar nicht nur so die Marktforschung, was du sagst, sondern auch das Abweichen von seiner Kernzielgruppe. Die Parteien wie zum Beispiel die SPD, die hatten früher eine ganz klare Zielgruppe mit ganz klaren Bedürfnissen und dann auch scharfen Positionierungen, weil sie eben für diese Zielgruppe angetreten sind. Und da sind sie auch nicht weggegangen.
Ja, es gibt ja dieses Grundgesetz bei uns, starke Marken haben starke Grenzen. Das habe ich von Alexander Deichsel, dem fantastischen Soziologen aus der Uni Hamburg. Und das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Gesetze in der Markenführung. Und ich denke jetzt bei politischen Parteien ist das Allerwichtigste, wenn du dieses Grenzgebot nicht berücksichtigst, ja, dann wirst du unkenntlich.
Genau.
Dann hast du, es gibt den Satz, nur Nullen haben keine Ecken. Dann hast du keine Ecken, keine Kanten, kein Profil mehr. Und das ist ja das, was man immer wieder hört. Ja, wir müssen unser Profil schärfen. Wir müssen zurück zum Markenkern. Und dann sage ich, ja Leute, wenn der Generalsekretär der SPD sagt, er hat seinen Markenkern verloren, dann ist er selber schuld. Ja, weil er ist ja verantwortlich für das Thema. Und durch diese eben marktforschungsgetriebene Gier, wie du sagst, auch anderen Parteien ihre Positionen zu rauben. Das heißt, in das Territorium anderer einzudringen, das kann man mal machen, so als kleinen Juckreiz. Aber darüber darfst du deinen Grenzwillen und deine Fähigkeit, deine Grenze zu managen, nicht aufgeben. Aber in dieser beschleunigten, ich sag mal, Kommunikationswelt, in der wir sind, hat es jeder, der differenziert argumentiert, schwer und alle, die harte Schlagwortposition vertreten, haben es in der Durchsetzung halt viel, viel einfacher. Es gibt für den Demokraten der Mitte eigentlich immer nur eine Hoffnung, nämlich, dass die sich am Rand systematisch ständig selber zerlegen, ja, wie es auf der linken Seite gerade passiert ist und bei der rechten jetzt wohl auch passieren wird. Die reißen sich alle noch zusammen vor der Europawahl, aber danach wird es da wahrscheinlich ein Hauen und Stechen geben. Und dann hat sich das Thema von innen selbst zerstört. Übrigens auch ein Grundgesetz. Marken zerstören sich immer von innen, nie von außen. Und das können wir ja gerade bei den Linken und bei der AfD beobachten. Ich sage Gott sei Dank, weil all das hat in der Demokratie aus meiner Sicht hat seinen Platz, aber sollte im Randbereich bleiben, diese Extremposition. Aber die Kommunikationswelt, in der wir leben, fördert halt genau das.
Aber was ich da noch spannend finde, ist, das beobachte ich oft, das frage ich mich eigentlich seit Beginn an. Ich merke in meinem Kontext ganz oft, wenn ich mich mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen unterhalte, es geht immer nur um die Diskussion, wer hat die besseren Ziele. Es wird immer auf Ziellevel diskutiert. Ich wähle, weil die Partei hat die und die Ziele. Und ganz wenig Menschen setzen sich meiner Meinung nach damit auseinander, was ist denn deren Ansatz, dieses Ziel zu erreichen? Und ist dieser Ansatz überhaupt realistisch? Ist der wirksam, wenn diese Partei dann wirklich Regierungsmacht, Verantwortung kriegt durch mich, durch meine Stimme? Weiß sie denn dann, was sie tut?
Ne? Lass mich da mal nachhaken, weil du redest jetzt gerade von den Parteien. Aber die werden ja aus, bestehen ja aus Personen, also ja, auch, oder aus Persönlichkeiten an ihrer, ja, Spitze. Aus deiner Sicht, was ist wichtiger, die Parteimarke oder die Person? Was ist entscheidender jetzt zum Beispiel für die Wahl?
Ich glaube mittlerweile die Person. Weil, genau aus dem Grund, weil die Parteien, genau. Und zusätzlich hast du in diesen Hochunsicherheitszeiten immer stärker den Drang nach Authentizität, Klammer auf, Menschen vertrauen Menschen, Menschen wählen Menschen. Und ich glaube, dass es viel stärker ist, siehe jetzt Trump, dass du eine Persönlichkeit wählst, der du dann vertraust. Warum auch immer. Und dass der Inhalt eigentlich nachgelagert ist. Die du aber nicht kennst.
Der du eigentlich auch nie nahe gerückt bist. Und
genau, also genau. Deswegen werden ja so Podcast-Formate oder Positionierungsformate, wo du in die Tiefe gehen kannst, immer wichtiger. Und ich persönlich liebe das auch, mir von so Spitzenkandidaten dann mal so ganz lange Interviews anzuhören, um die kennenzulernen.
Sollte man auch tun. Da kann man eigentlich jedem Politiker nur die Empfehlung geben, Formate zu finden, wo man seiner Person wirklich nahe kommen kann. Ob das jetzt klassische Formate sind wie Wahlkampf oder Bürgerforum oder dergleichen oder eben neue Formate wie YouTube, Podcasts oder ähnliches. Und den Parteimanagern kann man eigentlich nur empfehlen, Leute, habt Grenzbewusstsein und werdet euch wirklich dem Kern dessen, weshalb es eure Partei gibt, bewusst und bringt den in die Jetztzeit und pflegt den. Ja, was Negatives sage ich natürlich auch noch gern, damit wir hier nicht so als FDP-Groupies durchgehen, weil das sind wir jetzt wirklich nicht. Also die FDP macht in vielerlei Hinsicht, inhaltlich finde ich, einen super Job, aber wo sie einen grottenschlechten Job macht, wirklich, also Gratulation, wie kann man nur so viel Geld zum Fenster rausschmeißen, völlig sinnlos, ist ihr Stilwille. Ja. Wir sind ja bei Brand Trust nicht so designmäßig, da sind wir relativ zurückhaltend, wenn es um Geschmack geht und diese Dinge, da reden eh alle mit. Wir reden hier eben über Stil und Stil hat was mit Markierungskraft, mit Erkennbarkeit und diesen Dingen zu tun. Und gerade an Wahlplakaten, die draußen in der Stadt rumhängen, wo du ja eigentlich meistens im Auto sitzt und auch nur Bruchteile von Sekunden Aufmerksamkeitsspanne verwenden kannst, bevor der vor dir dann stark bremst an der roten Ampel. Oder in dem Fall an der gelben Ampel, das passt dann besser ins Bild. Und was da für einen Scheiß hängt, es ist unfassbar. Also erstens diese depressiven Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ich persönlich stehe auf Schwarz-Weiß, also gerade aus künstlerischer Hinsicht. Nur dann muss das auch einer machen, der es kann. Und nicht mit dem Handy abends auf dem Weinglas.
Der arme Fotograf.
Das geht nicht. Und das Zweite ist, ich meine, man muss sich ja nur die Säulen, die Skalen von so Wahlergebnissen anschauen. Da hat ja jede Partei ihre Farbe. Welche Farbe hat die FDP?
Gelb.
Genau. Auf diesem Wahlplakat gibt es alles, aber kein Gelb. Ja, da gibt es mehr Pink, wo ich mich frage, Diversität muss man anders spielen als über die Farbe. Da gibt es dann noch irgendeine Farbe und Gelb ist, glaube ich, wenn es überhaupt auch, ich weiß es nicht.
Ich glaube, Blau ist so ein
Blau. Blau ist ein bisschen, das ist die Zweitfarbe, ja, der FDP gewesen. Also was die stilistisch abziehen, das ist ja der visuelle Grenzwille. Ja? Dieser Wille, sich aus der Austauschbarkeit auch visuell hervorzuheben, ist also bei der FDP die absolute Endkatastrophe. Man müsste den Generalsekretär plus die Agentur wirklich nackt auf den Pranger stellen am Nürnberger Rathaus.
Jetzt
ich rede mit dem Bürgermeister, wir stellen es gern zur Verfügung. Geredet. Ja, wirklich, also ich könnte mich da so aufregen, vor allen Dingen, weil ich ja wahlomattechnisch FDP wählen müsste. Aber ich muss sie eigentlich bestrafen, weil das geht nicht. Also was die da machen, ist gröbste wirklich Pflichtverletzung. Da gibt es für mich auch null Toleranz. Da lobe ich mir dann so einen Manfred CSU-Weber. Ja, der sieht scheiße aus, das Plakat sieht aus wie immer, aber es ist eindeutig für einen volltrunkenen Bayern. Abends nach dem Biergarten wankt er zur Straßenbahn und er weiß, das ist meiner. Ne? Und bei der FDP, da baut er einen Unfall, da wird er umgebracht, wird er umgefahren, bevor er überhaupt checkt, ja, wer da irgendwas, vielleicht ist der Spruch sogar gut oder die Aussage von Frau Strack-Zimmermann, aber wie das vermittelt wird, ist wirklich Endstadium. Und das ist übel für eine Mini-Partei, die schauen muss, dass sie die 5% wiederkriegt. Ja, kann man sich solche Späße nicht leisten. Also das ist Note 6, setzen und nie mehr aufstehen.
Klaus, ich habe dir was mitgebracht, unser persönliches Ritual, ein Überraschungsthema. Und nachdem du das letztes Mal so toll geprimed hast, dass es zu unserer Sendung passt, habe ich das heute auch gemacht.
Danke. Das Überraschungsthema, wo ich jetzt wieder auf die Probe gestellt werde, ob ich das checke, was Charlina mir abverlangt. Brauche ich einen komplizierten Doppelnamen, um als weibliche Politikerin erfolgreich zu sein? Du meinst jetzt Leuthäuser, Schnarrenberger, Strack-Zimmermann. Die sind übrigens alle FDP, oder?
Nein, nicht alle. Kramp-Karrenbauer, Katrin Göring-Eckardt. Warte, ich habe mir welche lustige rausgeschrieben, die ich gar nicht kannte. Sigrid Skarpelis Sperk. Da frage ich mich auch
erst. Das ist aber ein Dreiername, oder? Ach nee, Vorname.
Und da frage ich mich immer, Stichwort Europawahl, wenn die da dann einziehen und dann in die internationale Berichterstattung. Oh,
so Italiener, stell dir mal so einen Sizilianer im Europaparlament vor.
Oh, der arme Kerl, oder die arme Dame.
Wow. Ja.
Es gibt unglaublich viele lustige Artikel, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte immer, gut, das ist jetzt arrogant, ich dachte immer, es fällt nur mir auf, so prominent. Und da gibt es wirklich lustige Artikel, die darüber reden, über die Wut der Doppelnamen, in besonders in der Politik.
Du als Frau,
ja.
Wenn du mal heiraten würdest,
wusste, bleibt dass der Schröter kommt?
Oder nicht?
Nee, ich glaube nicht. Ich hänge nicht an meinem Nachnamen. Gar nicht.
Was ist das Motiv für einen Doppelnamen?
Genau das habe ich mich gefragt. Also ja, ein Ansatz, den ich hatte, war, dass es wirklich so ein Machtdrang ist von Frauen zu sagen, ich zwinge jetzt auch das männliche Geschlecht, also nämlich weniger mit Doppelnamen vertreten, mehr Zeit aufzuwenden, um meinen Namen auszusprechen. Es geht ja auch von der Redezeit dann ab, wenn du dann Politikerin im Publikum adressieren willst und dich da abarbeiten möchtest.
Und jetzt, oh Gott, und du versprichst dich garantiert.
Ja, das heißt, und dann kann man dann natürlich sofort einen Skandal, ne? Skandal schüren. Ja. Das fand ich lustig und dazu eine spannende Anekdote von der Marie Agnes Strack-Zimmermann. Übrigens ist dieser Doppelname, den hat sie angeheiratet. Also es ist nicht eine Kombination aus ihrem Namen, ja, und sondern hat sie so übernommen von ihrem jetzigen Ehemann, die dann erzählte, dass sie mal auf einer Konferenz auf Herrn Seehofer traf, der sie dann ansprach mit Grüß Gott, Frau Zimmermann. Und dann antwortete sie, guten Tag, Herr See.
Oder Herr Hofer.
Das fand ich so lustig. Ja. Und so staubtrocken, so wie sie halt auch ist, das zu kontern. Und die Geschichte hat sie dann wiederum erzählt, dass sie die mit Frau Merkel geteilt hat und sich darüber sehr amüsieren konnte, dann noch Jahre später. Also und ich sehe ja eine Korrelation, jetzt wird es abstrakt, zwischen komplizierten Doppelnamen und einer Neutralisierung des Erscheinungsbildes, würde ich es jetzt mal benennen. Und das ist für mich ein typisch deutsches Phänomen, zu dem wir mal eine ganz eigene Sendung machen könnten. Die Beobachtung finde ich aber spannend. Würde mich deine Sicht auch interessieren. Ich habe immer das Gefühl, weibliche Politikerinnen sehen irgendwann nicht mehr aus wie weibliche Politikerinnen, sondern verschwinden irgendwann in so einen Einheitsbrei von zurückhaltender, konservativer Kleidung. Jetzt wäre ich zynisch, aber entwickeln sich meiner Meinung nach zu so fast schon so verhärmten Damen, die nur noch für Inhaltliches stehen und sehr pragmatisch wirken, um in dieser Männerdomäne zu zeigen, ich bin übrigens der bessere Mann.
Es wird aber auch aus den Frauen gemacht. Also meine Beobachtung ist, denen wird die Weiblichkeit ausgetrieben. Ich denke, ich neige jetzt gerade auch dazu, ne? durch Journalisten, Kommentatoren und so weiter, werden die Frauen in so eine Rolle, wirklich in so eine Vermännlichungsrolle oder Angleichungsrolle tatsächlich reingezwungen. Also wenn man bei Merkel, ich meine, da hat man es ja deutlichst gesehen, aber ich glaube, wenn man lang gediente Politikerinnen, das stimmt schon, die gleichen sich diesen männlichen, weil es natürlich männlich dominiert ist, in der Spitze, das, was da so noch ist, das kriegt man nicht so mit, immer mehr an. Und das ist eigentlich schlecht. Aber auch da sind wir jetzt wieder beim Thema der Sendung, ne? Grenzbewusstsein, seinen Markenkern bewusst haben und in dem Fall eben auch durchaus sein Geschlecht, seine Weiblichkeit, wenn man auch so ist, ja, das nicht unterdrücken, nicht tarnen, sondern wirklich auch auf eine gute, passende, auch der Rolle, die man dann hat im ja. Staat, qua Amt, Weise eben auszudrücken. Gilt übrigens auch, im Grunde gilt es auch für Männer. Ich meine, wenn du siehst, wenn ältere Politiker, so meiner Generation, einen auf jung machen, ne, weil sie jetzt Gen Z wollen oder sich komplett selbst aufgegeben haben in ihrer Berliner Einzimmerwohnung von Montag bis Donnerstag.
Die Milch ist nicht mehr da.
Und dann halt so ihren Sparkassenanzug tragen. Und ich meine, das ist ja alles, stilistisch gesehen, ist das ja alles einfach nur depressiv. Und da fragt man sich eben auch, wie will man auf die Art und Weise Wähler gewinnen, die den ganzen Tag auf TikTok und Instagram sind. Und wie willst du die anziehen, wenn du dich so vermainstreamst? Ich meine, da können wir mal eine Extrasendung machen über die Vermainstreamung von Marken. Ja, das ist ja auch so ein bewusst oder unbewusstes Anbiedern. Ich meine, wo ist da noch Wille zur Grenze da? Im Auftritt, im Look, ja, in der Gestik, in der Sprache, in der Spontanität, all das, was einen ja irgendwie menschlich macht.
Auch wieder Einheitsbrei. Ja. Und ich habe da einen Satz, den haben wir von einem Komiker, einem Deutschen, den habe ich nie vergessen. Und ich muss immer an diesen Satz denken, wenn ich diese Politikerinnen beobachte. Der lautete Till Reiners, der lautet: Emanzipation bedeutet nicht, dass Frauen alles besser machen als Männer, sondern dass Frauen etwas genauso schlecht wie Männer machen dürfen.
Perfekte Schlussworte.
Ja. Nein, aber gut.
Jetzt schauen wir mal, also wir wissen ja noch nicht, wie die Europawahl ausgeht. Meine Vermutung ist, der Rechtsruck wird nicht so schlimm wie befürchtet. Und insofern, ich hoffe, das Ziel wurde erreicht, anhand dieses Beispiels politischer Parteien auch mal aufzuzeigen, wie wichtig eben Grenze, wie wichtig Anti-Mainstream, wie wichtig Bewusstsein für seine eigene Existenzberechtigung, für seinen Kern, woran man festgemacht werden kann von Käufern, Kunden und Wählern. Und ich glaube, das wird uns gerade, und wie wichtig, ne, FDP Stilbewusstsein ist.
Kommunikation, Stil und Inhalt.
Und Dichte in der Kommunikation. Und weil es betrifft uns ja alle. Das ist ja das Schöne bei Wahlen in der Demokratie. Die Fehler werden eben auf breitester Bühne gemacht. Insofern glaube ich, kann man wirklich gut lernen, was da so passiert und wie es einem dann damit geht. Und ich kann nur jeden Markenverantwortlichen inspirieren, so ein bisschen auch aus dieser Brille zu betrachten und die guten wie auch die schlechten Learnings dann versuchen eben auch auf seine Marke anzuwenden. Insofern danke und bis zum nächsten Mal.
Brand Trust Live.
Schmeckt's Essen besser. Pommes frites und Schokolade.